Wo bleibt der Mensch?
Auf der Suche nach dem Menschlichen in biblischen Texten.
Diskussionen zwischen Tochter
und Vater. Hallo und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu unserem Podcast.
Wo bleibt der Mensch?
Oder die Menschin? In unserer heutigen Folge werden wir über das Thema Zniut reden. Zniut bedeutet im Deutschen, wie kann man das übersetzen?
Kann man eigentlich gar nicht übersetzen, ist ein Begriff, der sehr negativ betont ist von vielen Leuten. Zniut heißt für viele Leute Grenzsetzung, aber Zniut heißt eigentlich Sittlichkeit oder eben auch, wie gehe ich mit mir selbst um.
Genau, und Zniut, so kenne ich es, wird in der jüdischen Religion vor allem auf die Kleider bezogen, aber auch auf Verhalten, wenn ich mich nicht täusche, so habe ich es kennengelernt. Aber eigentlich vor allem in der Kleidung. Und das bedeutet, dass man halt Grenzen setzt, was Kleidung betrifft, dass man eben gewisse Körperstellen nicht präsentiert oder ab der Heirat gewisse Körperstellen, wie zum Beispiel die Haare, bedeckt. Und im Verhalten bedeutet Zniut auch ein vielleicht bescheidenes Verhalten, nicht zu extravagant und extrovertiert, könnte man auch als Zniut benennen. Und über das wollen wir heute reden, weil wir ja vor kurzem mal noch über Kleider und Kleider machen Leute gesprochen haben und in dieser Folge immer wieder zum Thema Zniut gekommen sind und das in der heutigen Folge vertiefen werden.
Ja, wir haben das in der Folge zu den Kleidern, haben wir uns festgelegt, dass Kleider unter anderem eine Funktion haben und diese Funktion ist tatsächlich die des Begrenztseins, der sich selbst Grenzen setzen oder auch von außen Grenzen gesetzt bekommen. Und du hast das richtig gesagt, häufig wird Zniut auch mit einer Art Bescheidenheit verglichen. Das ist Wort Bescheidenheit ist heute so ein Unwort, das ist nicht so modern, es tönt so fast ein bisschen religiös, christlich.
Wirklich? Ich finde nicht.
Ja, also viele Leute sagen, was soll das? Wir dürfen doch heute für uns dastehen, wir dürfen zu unserer Person stehen, wir dürfen herausfinden, wie unsere Sexualität ist, wir dürfen wissen, was wir erreicht haben und das sollen wir auch zeigen. Wir sollen nicht immer alles nur versteckt haben, sondern man darf bis zu einem gewissen Punkt das auch zeigen. Und unsere Gesellschaft hat sich ein bisschen weg von dieser, ich sag's jetzt mal, Bescheidenheit entfernt. Sie hat sich wegbewegt und deswegen will ich auch vielleicht nicht als Bescheidenheit anschauen, sondern wirklich als: Wo fühle ich meine Grenzen und was gebe ich anderen Leuten preis? Und vielleicht auch, was denkt meine Gesellschaft, in diesem Sinne jetzt die altbiblische Gesellschaft, über diesen Begriff Zniut? Was denkt sie, was soll man preisgeben und was nicht? Und da sind wir jetzt zum Beispiel bei der Frage Kleider. Wir haben letztes Mal gehört, Chaya war unglücklich bis heute. Das ist eines ihrer großen Trauma, dass sie keine Hosen tragen durfte in der Schule. Obwohl andere Kinder in der Schule die Hosen tragen durften. Das war für sie nicht vorstellbar.
Und noch eine andere Geschichte. Ich musste auch meine Kleider teilweise verlängern. Aufgrund deiner Bestimmung. Ich weiß noch, ich habe ein wunderschönes Kleidli geschenkt gekriegt und das musste ich verlängern lassen, weil es zu kurz war. Also ich durfte nicht nur Röcke tragen, sondern die Röcke mussten auch eine bestimmte Länge haben und das fand ich sehr schlimm. Nebst den Hosen.
Genau. Und das ist die Frage, bedeuten Zentimeter tatsächlich etwas im Leben oder nicht? Es gibt hier zwei Sachen, die miteinander mitspielen. Die eine Sache ist tatsächlich die innere Haltung. Ohne innere Haltung ist das Äußere fake, wie man so sagt. Das heißt, die innere Haltung ist, wie denke ich, oder vielleicht, wie denkt die Gesellschaft, dass ich denken sollte, das ist eine andere Möglichkeit, dass gewisse Regeln umgesetzt werden sollen. Zum Beispiel dürfen Leute sich eine riesen Bonzenhütte bauen, nur weil sie das Geld haben? Oder denkt die Gesellschaft in der Schweiz, Bonzenhütten schon nett, aber eigentlich ist das schon ein bisschen so dégoûtant. In vielen Gesellschaften der Schweiz ist das so, dass wir sagen, man darf zwar Geld haben, aber man muss es nicht gerade zeigen und man muss nicht mit den Luxusschlitten rumlaufen. In der Schweiz sind sowieso die meisten Autos schon Luxusschlitten, aber grundsätzlich, dass man das nicht gerade so zeigt. Das ist so ein, wie ein gesellschaftlicher Konsens in gewissen, vor allem jetzt, ich sage jetzt in Zürich, wo wir das aufnehmen, und aber auch in anderen Orten. Frühere Gesellschaften haben das auch gehabt und sie haben teilweise wirklich sehr religiös orientierte Sachen gehabt. Christliche Gesellschaften hatten ganz klare Grenzen, die hast du alle nicht mehr miterlebt, weil du nicht katholisch erzogen worden bist. Aber in der katholischen Gebieten gab es ganz klare Regeln, wie die Mädchen und Buben umeinander laufen sollen, wann und was. Auch in Zürich hat man schon zu ganz frühen Zeiten gesagt, dass die Mädchen nicht mit ganz breiten Röcken rumlaufen dürfen, die das Aufsehen erregt haben. Und sogar am Fraumünster kann man bis heute den Gang sehen, wo die Mädchen durchlaufen mussten, wo die Röcke nur so breit sein durften, wie dieser Gang definiert wurde von der damaligen Gesellschaft.
Ah, was?
Okay. Das ist bei uns zwinglianisch natürlich ganz klar festgelegt. Das hat nicht nur mit Juden zu tun, also es ist nicht nur eine jüdische Gesellschaft, nur kannst du mir jetzt sagen, die Zürcher Gesellschaft und unterdessen an der Bahnhofstraße dennoch andere Formen von Röcken, die sie heute verkauft. Und das ist eine Erinnerung geblieben an frühere Zeiten. Das heißt, wir haben uns weiterentwickelt in eine gewisse Richtung.
Oder das Problem ist vielleicht auch, wenn diese Aussagen, die vielleicht das Christentum und das Judentum zu dieser, sage ich, bescheidenen oder eben nicht bescheidenen, dieser ermäßigten Kleidung, kann man das sagen, oder einfach bedeckenden Kleidung, hat teilweise ja doch einen tieferen Sinn hat und nicht ganz falsch ist. Ich glaube, das Problem ist halt, dass in unserer Gesellschaft hier in der Schweiz die Religion halt nicht mehr so eine große Rolle spielt für viele Menschen. Und dass diese Werte, ethische Werte, moralische Werte vielleicht, nicht, also von den Menschen nicht angenommen werden können, weil es so konnotiert ist, dass es etwas Religiöses ist. Das Judentum sagt das, das Christentum sagt das, aber wo ist es verankert in einer liberalen, religionslosen Gesellschaft, oder? Ich glaube, das Problem eigentlich auch dort, dass es wie nicht, dass man sagt, ja, ist halt Vergangenheit, schön und gut, in den Schaufenster haben wir jetzt halt Miniröcke und breite Röcke und was auch immer.
Das stimmt. Und deswegen habe ich am Anfang gesagt, wichtig ist die innere Haltung. Früher war die innere Haltung unwichtig, denn festgelegt wurde die äußere Haltung und jeder musste sich an diese halten. Und wenn man sich nicht daran gehalten hat, dann hatte man ein seriöses Problem. Heute in der freien Gesellschaft ist die innere Haltung umso wichtiger geworden, aber leider auch an vielen Orten verloren gegangen. In der jüdischen Gesellschaft gibt es in der traditionell jüdischen Gesellschaft, vielleicht in allen religiösen Gesellschaften, gibt es Bedeutungen zu, wie gehen insbesondere zum Beispiel Menschen miteinander um. Und unsere Bedeutung ist ja, dass wir den Mensch, wo bleibt der Mensch, dass wir den Menschen suchen. Und der Mensch sich ja, wie wir schon lange festgestellt haben, sich vor allem in zwei Gruppen aufteilt zumeist, es gibt auch Zwischenlösungen, aber meistens sehen wir Männer und Frauen und diese zwei Pole, das Yin und Yang, die suchen sich immer wieder und die spielen miteinander und die sind auch ganz wichtig für der Weiterbau der Menschheit und auch für den Bestand der Menschheit in diesem Spiel zwischen den Polen. Aber es führt häufig auch, und das hat man festgestellt über Jahre und stellen wir auch immer wieder fest, dass es auch zu einer Fehlinterpretation kam, wie sich Leute definiert haben. Die Männer definieren sich mit Muskeln und im Moment gerade mit der Euro mit den schönsten Fußballern, die möglichst blond herumlaufen. Die müssen nicht besonders gut sein, aber einfach auffällig. Also der Mann muss auffällig sein. Die Frauen zeigen andere Sachen, die sie attraktiv machen. hat einen biologischen Hintergrund natürlich hinter dem Ganzen. Das wissen wir auch im Tierreich mit der Attraktivität des Männchens oder des Weibchens in gewissen Situationen. Wenn wir das ethisch anschauen, wollen wir eben nicht nur diese biologische Attraktivität betonen oder eben gerade nicht. Da kommen wir wieder auf das Thema, das wir letztes Mal auch besprochen haben, dass wir eben da sagen, der Mensch besteht aus einem Seele und einem Geist und aus einem Körper. Und wir Menschen, wenn wir die Religion als etwas verstehen, das nicht nur regulativ da ist, sondern das auch aufbauend, konstruktiv, seelisch, moralisch, ethisch etwas Aufbauendes bauen möchte. Wir möchten dann ein bisschen wegkommen von dem rein körperlichen Schönheitsideal und das Geistige mindestens gleich, wenn nicht sogar etwas höher stellen wie das rein körperliche. Mhm. Das bedeutet nicht, dass wir sagen, dass der Körper überhaupt nichts wert ist und man den Körper nicht
pflegen
oder auch Schönheit nicht genießen darf. Aber man soll es in einem gewissen Rahmen tun. Und das ist die Frage, wie viel ist der Rahmen? Und die Kleiderregeln, die du jetzt sagst, oder die Wohnregeln, die wir gesagt haben, oder viele andere Sachen in religiösen Regeln, die wir sehen, mit wie geht man mit seinem Geld um, wie geht man mit Vermögen um, wie geht man mit seinen Mitmenschen um, wie geht man mit armen Leuten um, oder wie kann man mit Leuten, die etwas weniger haben oder die auch nicht so intellektuell sind wie mir oder so. Viele mit dem haben zu tun, was du am Anfang gesagt hast, mit Zniut, mit der Bescheidenheit. Das heißt, dass wir etwas nachdenken, wer wollen wir sein? Das will ich eigentlich sagen. Und hier wird jetzt bei den Kleidern definitiv gesagt, wir sagen, Kleider sind sehr nahe am Körper. Wir haben auch gehört, sie bedecken den Körper. Sie zeigen, was wir zeigen möchten und was wir nicht zeigen möchten vom Körper. Und deswegen sind gerade bei Kleidern spüren wir diese Regeln sehr, sehr stark oder sehr intensiv. Weil da werden wir sagen, was ist jetzt genau eine Frauenkleidung und eine Männerkleidung in unserer Gesellschaft? Notabene, früher sind alle Männer mit Röcken rumgelaufen, Schotten, und in anderen Gesellschaften sind Frauen immer mit Hosen rumgelaufen. Also das hat mit der Gesellschaft zu tun, das nicht nur mit Gesetzen, die irgendwo in der Bibel stehen, zu tun, sondern es hat mit einem gesellschaftlichen Standard zu tun, den wir sagen. Und wir sagen, wir möchten jetzt in unserer Gesellschaft, aber auch in allen Gesellschaften, dass wir uns als Menschen wahrnehmen und nicht nur als Männer, die jetzt Frauen erobern müssen, oder Frauen, die von den Männern bewundert werden müssen. Und ich denke,
so kann man nicht auch eine Gesellschaft anstreben, in der beides möglich ist, in der Frauen bewundert werden dürfen, weil sie schön gekleidet sind und ihre Reize auch schön präsentieren, und Männern, die sie, oder Frauen, oder wer auch immer, die sie bewundert, aber auch ein seelisches Erleben. Also ich habe das Gefühl jetzt bei mir zumindest, dass ich beides pflege. Also ich laufe sehr liberal und freizügig rum, aber ich denke, dass ich auch eine sehr vielfältige und tiefe Innenwelt habe und einen Geist, den ich täglich nähere und mir Gedanken mache und mich aber trotzdem dafür entscheide, einen roten Bikini zu tragen oder ein bauchfreies T-Shirt, weil ich das halt irgendwie schön finde und das für mich irgendwie keinen also ich verstehe wie nicht, wieso das ein Problem ist, dass ich meinen Körper zeige. Ich darf den ja auch zeigen, er ist etwas Schönes und die anderen dürfen auch Teil dran haben, bis zu einem gewissen Grad. Aber ich schäme mich ja nicht dafür, dass man meine Beine in meinen Shorts sieht.
Hier gibt es zwei Grenzen. Die eine ist deine eigene Grenze. Offensichtlich hast du deine Grenze definiert. Und die andere ist, wie sehen andere dich? Mhm. Wie sehen andere Leute, wenn der Arzt schludrig herumläuft? Wenn er da so Flecken hat, überall, wie jetzt ich gerade? Oder wie sehen die Leute das, wenn jemand elegant herumläuft? Wie sehen die Leute an, wenn jemand im roten Bikini da liegt? Was bedeutet das für andere? Was bedeutet das für andere Frauen? Und was bedeutet das für andere Männer? Und wenn du das sagst, dann würde ich sagen, da haben wir ein gesellschaftliches Bild. Das ist nicht nur etwas, das nur mit dir alleine zu tun hat. Und das ist der Unterschied von einem gesellschaftlichen Kodex oder einer gesellschaftlichen Einstellung zu Kleidern und zu Zniut. wie zu einer persönlichen Einstellung. Weil deine persönliche Einstellung kann ich total nachvollziehen, stimmt auch und kenne dich gut, weiß, dass das für dich so richtig ist. Aber im gesellschaftlichen Umfeld ist das eine andere Sache. Und deswegen hat die Gesellschaft, insbesondere je nachdem, welcher Gesellschaft man ist, aber die jüdische Gesellschaft hat gewisse Regeln drin. Jetzt, das sehen wir auch. Ich sehe aber das auch in der nicht-jüdischen und auch in der säkulären Gesellschaft, dass auch in der säkulären Gesellschaft gewisse Regeln da sind und man auch unterschiedlich umgeht. Und ich sehe genügend junge Mädchen in jüngerem Alter wie du, die sehr aufreizend herumlaufen, ohne jetzt diese inneren Werte so stark mitbekommen zu haben oder sie zu suchen oder gefunden zu haben und die sehr stark nachher diesem körperlichen
Verfallen.
Mhm. Und auch die jungen Männer, wenn ich sie anschaue an vielen Orten in der Stadt, glaube ich, dass sie nicht nur die hohen, hehren Ziele der Frauen anschauen. In diesem Buch kam eine lustige Episode vor. Diese Autorin, wie finde ich meine Liebe? How to Find My Love, ich müsste dir das Buch zeigen, das ist eine jüdische, unterdessen sehr religiöse Frau, die aber ganz säkulär aufgewachsen ist. Und sie erzählt, dass an der Universität von Yale, in der sie war, eine berühmte Uni in Amerika, kam einmal ein Bus von irgendeinem so Mädchenjournal oder Magazin und hat gesagt, sie möchte die schönste intellektuelle Frau Foto machen. Und sie hat dann gesagt, es wird keine von uns hingehen, denn wir sind alle da in Yale. Wir sind da, damit man uns eben nicht als Frauen anschaut, die nur Fleischeslust verkaufen, sondern wir verkaufen Geisteslust. Und sie war dann etwas überrascht, dass dieser Bus ziemlich schnell überrannt wurde von vielen Mädchen aus dem Campus, die offensichtlich dennoch zeigen wollten, dass sie auch was Körperliches anzubieten hatten, was dieses Journal, was dieses Magazin zeigte.
Und das ist genau
sie
das
sagt dann, ist die Leute, die das anschauen, die Leute, für die Frauen ist das in Ordnung, aber die Leute, die das Magazin kaufen, wollen die wirklich, schauen die das Magazin an, weil sie sagen, oh, da ist jetzt eine junge, neue Professorin, die so gut aussieht, mit der möchte ich gern ausgehen und über ihre jüngste genetische Forschung diskutieren, oder sieht die hübsch aus und darum schaue ich sie mir da an, weil theoretisch könnte man ja auch ihre Papers lesen, die sie schreibt in irgendeinem von diesen trockenen Journals, machen aber die meisten jüngeren Männer nicht.
Aber weißt du, ich bin einverstanden mit dem, was du sagst. Ich frage mich einfach, das, was du propagierst oder jetzt erklärst, das ist halt mehr so, dass man halt der Gesellschaft sich anpassen muss. Ich ziehe mich halt so an, weil eben die anderen mich so wahrnehmen, weil klar, ich gehe auch nicht, so wie ich jetzt gekleidet bin, arbeiten. Ich gehe nicht im bauchfrei in den Hort arbeiten. Das würde mir nie einfallen. Ich habe ja auch eben eine Vorbildsrolle und irgendwie möchte nicht meine Arbeitskollegen bei der Arbeit dann mit diesen Reizen vielleicht irritieren oder ich weiß nicht was. Das ist meine persönliche Entscheidung. Ich wüsste jetzt nicht, wie man reagieren würde, wenn ich so auftrete. Aber ich denke halt, ich frage mich, wieso ist es so, dass man... Wieso muss die Gesellschaft das beurteilen oder verurteilen? Und wieso kann man nicht eine Gesellschaft kreieren, in der es okay ist, dass man so herumläuft, wie man herumläuft und eben nicht die ganze Zeit eben wertet? Also wieso muss ich mich als Individuum einer religiösen, jüdischen Gesellschaft unterwerfen und sagen, hu, die Leute schauen nicht so und deswegen bedecke ich mich jetzt, oder? Weil ich irgendwie nicht verurteilt oder beurteilt werden möchte, anstatt dass ich sage, eigentlich sollten wir mit unseren Werten, seien es religiöse Werte oder einfach sonst ethisch-menschliche Werte, die man allen, egal ob einer Religion zuhörig oder nicht, vermitteln sollte, wieso kann man nicht damit eine Gesellschaft kreieren, die halt einfach tolerant und liberal und es okay ist, so rumzulaufen, ohne dass man eben Angst davor haben muss, irgendwie verurteilt zu werden. Ich finde es wieso muss ich mich als Individuum dem unterwerfen? Wieso kann ich nicht versuchen, die Gesellschaft einfach einen Schritt weiter in ein liberales Denken oder ein tolerantes Denken umzuwandeln? Und das ist das, was mich ein bisschen stört an dieser Diskussion, weil du kommst mit sehr religiösen alten Werten her, die vielleicht ja auch wichtig sind, aber ich denke, man kann auch versuchen, sich ein bisschen zu lösen von diesem Alten und Religiösen und so, deswegen ist so, und irgendwie versuchen, das neu zu definieren, in eine neue Epoche, neue Zeit, in der wir leben. Wir leben nun mal nicht mehr in dieser alten religiösen Zeit, jetzt hier in unseren breiten Graden. Und dass man da versucht, eine Lösung zu finden, in der man sagt, wir wollen nicht, weil das ein menschlicher Wert ist, dass die Menschen sich in ihrem Körper verlieren und nur noch ihren Körper sehen, sich als ihren Körper und sich dem hingeben, sondern beides. Und deswegen braucht es Ethikunterricht, deswegen braucht es Werte, die man vermittelt. Sonst, ja, kommt es nicht gut. Aber man muss es halt wie vielleicht anders verkaufen und sagen, das sind wichtige Werte auch für eine, das Kind, das sich psychisch gut entwickeln, dass Mädchen nachher nicht oder Jungen nicht in einen Komplex fallen, weil sie nur sich und ihren Körper und keinen tieferen Sinn im Leben haben. Und das beginnt ja genau in der Erziehung, unabhängig davon, ob man religiös ist oder nicht. Verstehst du? Und das finde ich so schwierig und so schade manchmal, genau bei dieser Znio-Diskussion, dass man halt so mit Werten daherkommt, die sehr alt sind und die eben sehr an diese Religionen gebunden sind und das dann, wie sich dann die Gesellschaft kritisiert, aus einer Perspektive, die halt sehr religiös ist, anstatt zu versuchen, eben diese Werte irgendwie liberaler zu definieren und das so einzubringen und anders zu verkaufen.
Alles schön und gut gedacht und hat schon Platon gedacht, als er über den Staat geschrieben hat. Und viele Philosophen haben sich mit dem intensiv beschäftigt und ich glaube, ich kann dir das gar nicht vorerzählen, weil du es besser weißt wie ich. Und die Realität des Menschen besteht aus Biologie. Und in dieser Biologie gibt es Hormone und die haben immer noch ziemlich viel Sagen über uns, sei es das klassische Testosteron, welches wir alle befürchten, dass es hier und da durchbricht oder oft durchbricht, sei es das Oxytocin, welches wir häufig bei Frauen sehen und es verschiedene, ja, teilweise auch dramatische Veränderungen machen. Und wenn wir die Gesellschaft heute anschauen, ist die Gesellschaft eigentlich auf einem sehr bedauerlichen Weg, diese freie Gesellschaft, denn sie ist auf einem freien Weg des Egoismus. Wir sind in einer extrem egoistischen Gesellschaft jetzt aufgewachsen. Diese Bescheidenheit, wie ich am Anfang gesagt habe, das ist wie ein, darum habe ich es auch ein bisschen betont, so eine Art Unwort geworden in unserer westlichen Gesellschaft, weil die Entfaltung des Ichs, die Entfaltung des Eigenen, ist praktisch auf Kosten von fast allem wird das durchgeführt. Denn wir haben heute überhaupt keine Nachhaltigkeit mehr in unseren Gedanken. Uns ist auch viel schwieriger geworden und wir wissen nicht mehr, woher unsere Produkte kommen. Und wir denken nicht nach über die Nachhaltigkeit der Kleider. Und über viele andere Sachen sind wir, diese ethischen Überlegungen sind ein bisschen verloren gegangen.
Eben und genau deswegen muss man sie wieder reinbringen.
Genau, das ist das, was ich, wenn du jetzt sagst, ja halt, was ich eigentlich sage mit diesen anderen so total verkrusteten, religiösen, ganz schlimmen Gesellschaften, das habe ich dir schon ein paar Mal gesagt, wenn ich von unseren Cousins, die sehr, sehr orthodox leben, wenn ich dort anschaue, die leben in einem ganz anderen Umfeld und die leben vielleicht nachhaltiger, eingeschränkter, im Sinne vielleicht auch geistig beschränkter, aber die leben eigentlich mit der Welt viel besser, wenn wir das anschauen, in unserer Welt, wie in unserer sehr offenen Welt, die sehr, ich sage es egoistisch, auf uns, auf den Einzelnen anschaut. Ich glaube nicht, das ist vielleicht eine Glaubensfrage im Sinne des, wohin entwickeln wir uns. Ich glaube, dass heute ist die Gesellschaft für, auch gerade für Kinder und auch für Jugend, für Erwachsene, viel schwieriger geworden ist, mit ihren Anforderungen solche Werte überhaupt zu erkennen und sie dann auch noch umzusetzen. Und ich glaube, das ist das, was vielleicht solche Regeln in der alten Gesellschaft das einfach gemacht haben. Müssen die Regeln genau gleich übernommen werden, müssen wir tatsächlich in Zentimetern messen, ob dein Rock jetzt wirklich verlängert worden muss. Ist das tatsächlich überall notwendig? In gewissen Situationen finde ich ja, weil wir in einer gewissen Gesellschaft sind und da etwas auch ausdrücken möchten, wenn wir das möchten. Wieder die innere Haltung ist das Wichtige. Die innere Haltung der Familie ist vielleicht auch wichtig, oder? Wenn das in deiner Familie so ist, dass wirklich alle das dem nachleben können, dann funktioniert es auch. Ich erinnere mich an deine Nachbarin in der Rieterstraße, eine Familie, die sehr religiös lebte und die für alle Kinder war das wie ganz gut nachvollziehbar, dass man so lebt und sich an diese Grenzen hält. Und du lebst in einer Familie, die jetzt vielleicht diese Grenzen nicht so verinnerlicht hat bei alle deinen Familienmitglieder, und deswegen ist es dir auch schwerer gefallen, dann zu sagen, ja, muss ich jetzt wirklich diese Grenze da setzen, und andere machen das dann nicht. Aber das sind dann Schwierigkeiten innerhalb der Gesellschaft. Aber was ich sagen will, ist, es ist nicht nur das Individuum, sondern es ist ein Ort, wo bin ich? Und das ist das, was ich mit dem Znud sage. Znud ist also am Schluss auch eine Gesellschaft, wo bin ich? Wo sehe ich mich in der Gesellschaft? Und wo sieht mich die Gesellschaft mit meinen Werten? Und das gibt dann zusammen vielleicht das Bild des Menschen, der Tsanua ist. Und wenn wir Menschen sehen, die, wir nennen das bescheiden, aber die einen edlen Weg gehen. Vielleicht sage ich, das Wort edel ist vielleicht ein gutes Wort zum Schluss. Die wir sagen, ja, das ist jetzt ein Mensch, den wir als wirklich wertvoll, edel anschauen. Dann kommt man in die Richtung dessen, was vielleicht Zinut sein muss. Und ob da dazu jetzt die Rocklänge zählt, ich glaube, das ist ein Teil der Erziehung dazu. Aber das muss nicht unbedingt so sein. Und vor allem, wenn es nicht von der inneren Haltung herkommt, dann wird es tatsächlich schwierig. Ja, das ist vielleicht Tanua, ein schwieriges Thema, das wir noch nicht abschließend erklären konnten, aber auch vielleicht die Gesellschaft und die Zuhörer auch beschäftigt. Und wir hoffen, dass ihr auch eure eigenen Ideen dazu entfalten könnt und vielleicht das weiter diskutieren könnt. Das würde uns natürlich sehr freuen. Und wir freuen uns, wenn ihr auch bald noch den letzten Podcast zum Thema Garten Eden hören möchtet. Und dieser Podcast wird sein zum Thema
Ablösungsprozesse.
Ablösungsprozess. Wow, ein langes Thema. Wir wünschen euch alles Gute. Tschüss, danke fürs Zuhören.
Ciao.
Wo bleibt der Mensch? Wo bleibt der Mensch? Bleibt der Mensch? Bleibt der Mensch wo? Auf der Suche nach dem Menschlichen in den biblischen Texten. Ein Podcast mit Raphael und Chaya Guggenheim.